sehr herzlich begrüßen. Besonders herzlich begrüße ich unseren Redner von heute Abend und ich hoffe, Philemon wird uns einige Wege weisen, die wir in dieser Zeit vielleicht brauchen. Wir leben ja in einer hektischen Zeit, in der sich die Ereignisse überschlagen. Die Welt wird uns fremd. Wir können sie nicht mehr ohne weiteres durchschauen. Wir orientieren uns an fremden Meinungen. Und wir finden immer mehr Menschen, die dieser Welt an einer Grenze mit Angst gegenüberstehen. Können wir vielleicht heute Abend versuchen, den Weg einmal zu uns zurückzufinden? Einmal versuchen, die Bilder zu schauen, die in uns anwesend sind. Und können wir einmal versuchen, so uns diesen äußeren Druck, den wir ausgesetzt sind, ein bisschen zu entziehen. Wege zur Meditation. Ich hoffe, Herr Kielewind nimmt uns auf diesen Weg heute Abend ein Stück mit. Darf ich Sie bitten?
Ich hoffe es auch. Sehr verehrte Damen und Herren, Meditation ist ein Riesenthema. Deshalb möchte ich gleich am Anfang sagen, worüber ich sprechen möchte und versuche, ist die geisteswissenschaftliche Meditation. Und das heißt Erkenntnismeditation. Eine Art von Meditation, die zu Erkenntnissen führen kann, muss nicht, aber kann. Und die deswegen auch für die Forschung ein Mittel ist, ein Werkzeug ist. Es gibt nämlich ungeheuer viele Meditationsarten heute. Eigentlich wird schon Meditation genannt, wenn jemand sich ein bisschen vertieft den Kopf kratzt. Kann auch Meditation genannt werden. Ich beschränke mich auf das und werde vielleicht als Hilfe einiges vom Zen-Buddhismus heranziehen, weil da etwas gibt, was in der westlichen Zivilisation für sehr wenige Menschen gültig ist, nämlich das Vertrauen in das eigene geistige Wesen. Darüber werde ich auch einiges sagen müssen. Was mein Ziel ist, das ist, dass die geisteswissenschaftliche Meditation beschreibe, von innen, nicht von der Technologie her, die auch gibt. Wenn ich sage Technologie, damit können Sie schon fühlen, dass ich es diese Meditation von allem, ich würde sagen, mystischen Dunkel befreien möchte. Dass ich das anschaue, wie ein Mathematiker seine Fähigkeit anschaut, was auch sowas ist, was man ausbilden kann, ausbilden muss. Und ich habe das von meinem Professor gelernt, als Student, dass Mathematik, wie weit man in der Mathematik kommt, eigentlich nur eine Frage des Fleißes ist. Das hat sich in meinem Leben auch bewährt, weil ich dann nach Abschluss meiner Studien immer noch weitere Schübe gehabt habe, wo ich weiter gelernt habe, meine Mathematik jetzt. Ich tue es eben auch jetzt. Steht mir etwas vor im Hinblick auf der Mathematik. Und ebenso glaube ich, dass man im Meditieren auch so weit kommt, wie fleißig man dabei ist. Wenn ich jetzt mich frage, wie kann man überhaupt verstehen, worum es geht, dann würde ich sagen, das ist eine Kommunikationsfrage, nämlich die Frage und das Problem derjenigen, die eine ganz weite Reise machen, nämlich nicht irgendwo nach Chile oder nach Neuseeland, sondern eben in der sogenannten geistigen Welt, die andauernd in unserem Überbewussten anwesend ist. Das heißt, anders gesagt, wir haben eine Reise im Meditieren vor uns, wo wir zu den Quellen des Denkens gehen, das heißt nicht mehr denken, sondern zu den Quellen des Denkens gehen, auch zu den Quellen des erkennenden Fühlens gehen, sind nicht Emotionen gemeint, sondern erkennendes Fühlen und so weiter. Und damit ich das ganz klar mache, worum es geht, möchte ich ein Bild gebrauchen. Es gibt Themen sowieso, auch wenn wir nicht über Meditation sprechen, es gibt Themen, die man informativ nicht weitergeben kann. Das sind alle Themen, die über Kunst uns etwas sagen wollen. Man kann nicht sagen mit Worten informativ, was Musik uns sagt. Man kann auch nicht mit eigenen Worten, Gott sei Dank, erzählen, was ein gutes Gedicht uns sagt. Es tun nur schlechte Lehrer, die auffordern, die Schüler nach einem schönen Gedicht mit eigenen Worten erzählen, was der Dichter eigentlich sagen wollte. Das heißt, er konnte es nicht so klar ausdrücken, wie es erwünscht ist, sondern dazu muss man noch einen Anlauf nehmen. Also so geht das nicht. Und es gibt natürlich den uralten chinesischen Spruch, wenn du den Namen kennst, ist er sicherlich nicht der richtige Name. Weil es gibt Gebiete, und das ist Geistesforschung allgemein, wo man nicht informativ über die Reise berichten kann. Es ist auch schwierig, wenn man nach Chile reist, darüber informativ Bericht erstatten, aber was man in der geistigen Welt erleben kann, da sind Worte, Sprache überhaupt nicht informativ geeignet, weil ja die Quelle der Sprache gerade dort liegt, wo noch keine Sprache ist. Wie auch Begriffe nicht gemacht werden können, nicht gefunden werden können durch ein begriffliches Denken, sondern durch ein Denken, das noch nicht in Begriffe geronnen ist. Also, das Problem ist übrigens sehr allgemein, die heutige bessere Philosophie, die kennt dieses Problem, nicht aber die Lösung. Das Problem ist, wenn mir eine Intuition beschert wird, wie kann ich das weitergeben? Das ist ein Problem heute schon der Philosophie. Sie kennt aber größtenteils den Begriff Meditation nicht. Größtenteils. Es gibt Ausnahmen. Wie überall. Und wenn ich jetzt das darstellen möchte, was heißt denn, einen meditativen Text zu geben für andere, dann möchte ich ein Bild gebrauchen, und zwar, dass jemand auf dem dritten Stock eine Erfahrung macht. Also, jemand ist da so. Und er will das mitteilen, einem Menschen, die am Parterre leben. Wer am Parterre lebt, der kann nicht Erfahrungen machen am dritten Stock. Und jetzt ist die Frage, wie könnte ich vom dritten Stock etwas mitteilen hierher, damit das effektiv wird, damit das wirksam wird, weil im dritten Stock gibt es keine Worte mehr, keine Sprache mehr, da gibt es nur, was hinter dem Denken das Denken erzeugt. Und die Methode, die in Urzeiten für diese Aufgabe gefunden worden ist, das kann man so symbolisieren, dass dieser da oben einen Seil herunterlässt, so, bis da ein Mensch, der hier lebt, das sieht und das benutzen kann. Natürlich benutzen diesen Seil, der so herunterhängt vom dritten Stock, nicht benutzen, dass man, sagen wir, man denkt, man muss das Ende des Seiles kauen. Ja. So wie Kaugummi benutzen oder analysieren oder mit Verstand darauf gehen, vielleicht philosophieren darüber, sondern dieser Seil ist einzig und allein dazu da, dass jemand ihn benutzt, um hinaufzuklettern. Und wenn der Betreffende hinaufklettert, dann ist er imstande, das zu erfahren, was der Erste dort oben erfahren hat oder etwas Ähnliches erfahren. Und da ist er dann informiert, das ist ein schlechtes Wort. Er kann dieselbe oder ähnliche Erfahrung machen, als wie derjenige, der den Seil heruntergelassen hat. Wenn Sie mit Seil finden, es ist schwierig, da hinaufzuklettern, Sie können auch eine Strickleiter vorstellen, etwas leichter. Ja, das kann man auch so sehen. Jedenfalls ist hier eine Überbrückung notwendig von Bewusstseinsebenen, die durch Informationen nicht überbrückbar sind. Das ist so Einführung, worum es geht. Und jetzt können wir vielleicht erzähle ich Ihnen etwas ganz scheinbar anderes, nämlich wie ein Gedanke zustande kommt. Ja. Nämlich ein Gedanke, den man denkt. Ich könnte sagen, den man eigens denkt. Also nicht etwas, was man liest, was man hört oder schon gedacht hat, sondern hier und jetzt, wie kommt ein Gedanke zustande? Wenn wir jetzt danach nachempfinden, dann das erste Wunder ist, wo ich perplex stehe, dass wenn ich etwas sagen will, die Sprachorgane es sehr gut machen. Und die große Frage ist, woher wissen die Sprachorgane, was im nächsten Augenblick zu tun ist? Jetzt, wo ich jetzt zu Ihnen spreche. Meine Sprachorgane wissen sehr gut, was sie tun sollen. Und ich weiß nicht, was sie tun. Verstehen Sie? Ich verfolge nicht mit meinem Bewusstsein, was meine Zunge tut. Fällt mir gar nicht ein. Würde ich viel langsamer reden und wahrscheinlich viel weniger auch. Es wäre mühsam, das jetzt bewusst die Zungenspitze dorthin zu bringen, wo sie sein soll, gar nicht zu sprechen über die Kehle, über Stimmbänder und so weiter. Es geht ohne weiteres. Ich empfinde da überhaupt keine Schwierigkeit. Aber die Frage, woher wissen die Sprachorgane, was sie tun sollen? Es ist ja nicht so, dass sie ad libitum so etwas beginnen, sondern sie arbeiten zielgerecht, meistens, ja, und sie produzieren das, was ich möchte, dass es bei ihnen ankommt. Und das ist schon eine sehr interessante Frage. Die Antwort ist, dass eine Milliardste Sekunde, bevor es erklingt, muss ich das auch schon wissen, was ich sagen will. Und dieses Ich weiß, was ich sagen will, das ist ein fantastischer Schritt in der Richtung, woher die Gedanken überhaupt kommen. Weil, was ich jetzt Ihnen sagen will, das könnte ich ja auch Ungarisch sagen. In meiner Muttersprache nur wäre es nicht so einfach für Sie. Oder ich könnte es Englisch sagen, oder vielleicht könnte ich es auch Italienisch sagen. Also das, was ich sagen will, ist zunächst da oben eigentlich gar nicht in einer Sprache, gar nicht in Worten. Das ist das übrigens, was die guten Übersetzer übersetzen, nämlich der Sinn oder die Bedeutung.
Ist das verständlich, bitte? Ja. Es ist ein guter Übersetzer, nicht, übersetzt nicht Worte, das ist auch unmöglich, weil in vielen Sprachen derselbe Sinn eines Satzes in mehr oder weniger Worten dargestellt werden kann. Französisch wird es immer mehr, wenn ein deutscher Text übersetzt wird, dann wird es ungefähr 15% mehr im Druck. Wenn es Ungarisch übersetzt wird, dann wird es ungefähr 20% weniger im Druck. Ja, das, weil es eine, sagen wir, kompaktere Sprache. Also das, was ich sagen will, ist noch nicht in Worten. Wo ist es denn? Man kann unbedingt die Antwort geben, es ist im Fühlen. Denn würden meine Sprachorgane jetzt stolpern, und sie würden etwas anderes hervorbringen, als was ich will. Woher wüsste ich das? Ich würde es sofort bemerken. Ja, also wenn Sie so etwas Blödsinn sagen, dann, die Sprachorgane meine ich, dann würde ich sagen, halt, das war nicht gemeint. Und die Frage ist, woher wüsste ich das? Ja, ich würde es sofort fühlen, auch wie Sie fühlen, ob etwas logisch ist oder nicht logisch ist. Sie brauchen dazu, das zu entscheiden, gar nicht Logikbücher blitzschnell, wie sagt man die?
Durchblättern,
jetzt, gerade jetzt. Ja, also etwas sagen, Sie würden, das brauchen Sie nicht. Sie fühlen sofort, ob es logisch ist oder nicht. Und ebenso fühlen Sie, ob Sie verstanden haben oder nicht. Ja, das brauchen Sie auch nicht ausprobieren. Verstehe ich das oder nicht? Besonders wenn Sie nicht verstehen, dann ist es absolut sicher, dass es so ist, dass Sie nicht verstehen. Und es kommt nicht vor, dass man verstanden hat, nur nicht bemerkt, dass man verstanden hat. Das ist absolut unmöglich. So dass wir hier andauernd an dieses Fühlen angrenzen. Und dieses Fühlen sagt uns, ja, was ich jetzt sage, ist das, was ich sagen will, also was jetzt ertönt. Ja. Durch die Sprachorgane wird es, die Bedeutung wird in Zeichen, in akustischen Zeichen übersetzt. Da sind die Sprachorgane fantastisch. Ja, die können das, blitzschnell. Und ich kontrolliere es, wenn es sein muss, nämlich, dass ich fühle, wollte ich das sagen oder ein bisschen eine Nuance anders. Ich kann es sofort empfinden, kontrollieren. Und das ist eben das Fühlen, das nämlich eine Art erkennendes Fühlen. Jetzt haben wir, ja, dass ein Gedanke wurzelt, ja, bevor er erklingt. Wurzelt in diesem Fühlen. Wenn wir noch weiter hinter den Gedanken uns ein kleines Loch bohren. Ja, und woher kommt dieses Fühlen? Ja, wo ist schon alles drin, ja, im Fühlen, alles, was ich sagen will. Auch wenn ich kann es mit anderen Worten auch Deutsch sagen, ich kann es in anderen Sprachen sagen, aber es ist das, was ich sagen will. Ja. Und wenn wir jetzt hinter dem Fühlen noch ein wenig uns versuchen orientieren, dann kommt ein Wille. Das ist nicht ein Wille, das Muskelwille ist, ja, sondern es ist ein Wille, das will ich sagen, und in diesem Willen ist schon alles drin. Der ist sozusagen, wenn ich jetzt so spreche, ich empfinde von diesem Willen nur das, dass ich es sagen will. Nichts, keine Einzelheiten, keine Details, ja, sondern das. Und das ist die Bedeutung jetzt über, was heißt Meditation. Das möchte ich sagen, das möchte ich darüber sprechen. Und wenn ich jetzt zurückgreife auf diesen Willen, ich könnte sagen, ja, der enthält schon das Fühlen, das dann orientiert, ein Kompass ist für das Denken. Ja, und eigentlich spreche ich dann dieses Denken aus, aber das hat jetzt schon einige Stufen gehabt, bevor es erklingt, die ganze Sache. Also, hinter dem Denken, man kann auch so sagen, ist noch ein nicht in Worte erscheinen, nicht in Worten erscheinendes, flüssiges, wortloses Denken, grenzt an das Fühlen an, das lenkt die ganze Geschichte und dahinter ist noch ein Wille. Dieser Wille ist intelligent. Es ist nicht so, dass, wie wenn ich jetzt zum Beispiel so auf diesen Flügel klopfe, dann passiert Folgendes: Ich habe den Gedanken, ich will dieses ausführen, und dann führt das mein Arm oder mein Finger aus. Das ist nicht so mit dem, ich könnte sagen, mit dem intelligenten Willen, ja, dass ich noch erstmal denke, dann tue ich es, sondern da ist der ganze Prozess enthalten, ja, im Keim enthalten. Und der Keim ist eigentlich, was wir Bedeutung nennen. Ich möchte eine Minute oder zwei Minuten diesem Wort widmen. Nämlich deswegen, weil, vielleicht helfen Sie mir da, ich habe noch kein Buch, keine Philosophie, kein sprachwissenschaftlich, kein psycholinguistisches Buch gefunden, in dem dargestellt wäre, dass Bedeutung aus keiner Stofflichkeit gemacht ist. Ist das verständlich? Sie können es abklopfen. Bedeutung, verstehen Sie das Wort Bedeutung? Ich kann es Ihnen nicht erklären, aber vielleicht so, was Deutsch Bedeutung heißt, das heißt Englisch Meaning, ungefähr, ja, Meaning. Die Bedeutung ist dasselbe, das deutsche Zeichen ist anders als das englische Zeichen. Ist das verständlich? Das englische Zeichen klingt Meaning, das deutsche Zeichen klingt Bedeutung. Die Bedeutung dieser zwei Wörter aber ist ungefähr dieselbe. Ist das verständlich? Und diese Bedeutung jetzt ist weder aus Feststoff gemacht, noch aus Flüssigkeit gemacht, noch aus Gasiges gemacht, noch aus Wärme gemacht, noch aus Elementarteilchen gemacht, noch aus Kraftfeld. Also keine Stofflichkeit, kein Begriff, das in der Physik oder in der Naturwissenschaft vorkommt, könnte man sagen, Bedeutungen sind aus diesem gemacht, sind aus nichts gemacht. Und gerade das ist mir so verwunderlich, dass das wenigstens, glaube ich, dass das noch niemand bemerkt hat. Ja, niemand. Wenn Sie jemanden kennen, Schrift oder Buch oder irgendwo Philosophie, wo das die einzigen Leute, die das gekannt haben, das war mittelalterliche Theologie. Thomas von Aquin wusste haargenau, dass Bedeutung keine Stofflichkeit hat. Ja. Deshalb auch keine Größe hat im Raum. Ja. Alle die Gedanken, die im Laufe der Menschheit gemacht worden, gedacht worden sind, haben Platz in dieser Tasche. Und noch alle, die gemacht werden, auch. Geht alles rein, weil ein großer Gedanke hat nicht Größe im Raum. Das hat nur eine Stofflichkeit, so Größe im Raum. Und deshalb haben sie auch gemeint, dass auf einer Nadelspitze unzählige Engel Platz haben. Das war ungefähr derselbe Gedanke. Aber die wussten es. Längst ist das vergessen worden und seit dem 16. 17. Jahrhundert sicherlich nicht in der
Philosophie oder irgendeiner Wissenschaft wieder gedacht worden. Und was diese Alten gedacht haben, das ist sowieso unwichtig. Ja, ich meine jetzt die Thomas von Aquin oder diese Ritter.
Wir sind schon längst darüber hinaus, so kann man es sagen. Also ist aber eine gefährliche Sache, so zu denken, weil damit hängt wieder etwas zusammen, was im Hinblick auf das Meditieren wichtig ist. Nämlich, dass Meditieren war im Mittelalter Synonym, das Wort Meditieren war Synonym gebraucht mit Gebet, mit Beten. Beides. Man nannte es Beten oder man nannte es Meditieren, abwechselnd auch zum Teil. Und das Gemeinsame dabei war, dass man beides mit einer ungeheuren, konzentrierten Aufmerksamkeit tun müsste oder es galt nicht als Meditation oder als Gebet. Das heißt, sie wussten das, man muss sich enorm konzentrieren. Da kann prinzipiell kann kein anderer Gedanke ins Bewusstsein sein oder bleiben, als das, was ich bete oder was ich meditiere. Das war natürlich praktisch dann nicht immer so. Es gibt in Ungarn ein Museum, ein christliches Museum in einem Städtchen, und da habe ich ein Bild gefunden, wo ein Ritter im Gebet ist. Er kniet, ja, tut seine Hände so zusammen und offensichtlich betet er, aber rundherum über seinen Kopf erscheint alles das, was neben dem Gebet in seinem Bewusstsein ist. Also zum Beispiel ein Krug Bier, eine Frau, ein Pferd, ein Schwert und Karten. Ja, also sozusagen die ganze Menagerie, die einen, wenn er sich konzentrieren will, auch heute vielleicht in noch größerem Ausmaß ins Bewusstsein sich drängt. Das will er ja nicht. Er will beten. Aber es kommen Assoziationen, würden wir heute sagen. Gut, aber Konzentriertheit ist die erste wichtige Sache. Konzentrierte Aufmerksamkeit, nämlich dass wir unsere ganze Aufmerksamkeit auf ein Thema vereinigen. Unsere Aufmerksamkeit im Alltagsleben ist sehr zerstreut. Es sind immer Nebengeräusche wie bei einem schlechten Radio oder Fernsehen, es gibt viel Geräusche. Stellen Sie das Wort, das ist ein technisches Wort jetzt. Es gibt ungeheuer viel Geräusche und manchmal sieht man das Bild von den Geräuschen gar nicht. Es vibriert oder man hört nicht. Ja, eine schlechte Telefonverbindung ist auch geräuschig. Und so arbeitet gewöhnlicherweise unser Bewusstsein. Viel Geräusche. Warum ist das wichtig? Es ist wichtig deswegen, weil wenn wir jetzt neue Gedanken, Problemlösungen, Intuitionen haben wollen, die können nur dann erscheinen, wenn diese Aufmerksamkeit für einen Augenblick loslässt, nämlich frei wird von Inhalten. Und das nennen wir leere Aufmerksamkeit oder anders gesagt empfangende Aufmerksamkeit. Das wird im Neuen Testament sehr eingehend beschrieben. Das ist die erste Seligkeit bei Matthäus. Das heißt, selig sind die Armen im Geist. Und mit Armen im Geist werden weder die Verrückten noch die Behinderten noch die Idioten gemeint, sondern arm im Geist ist derjenige, der Bettler ist, eine Gebärde macht mit seiner Aufmerksamkeit wie der Bettler, nämlich um etwas zu empfangen. Das heißt, arm im Geist ist ein Mensch, der
seine Aufmerksamkeit in der empfangenden Gebärde weiß halten kann und das auch vielleicht zielvoll erreicht.
Und jetzt, wenn Sie zurückkommen ins Gebet oder in die Meditation, die erste Sache ist konzentrierte Aufmerksamkeit. Wie man das erreicht, das ist wieder technologische Frage. Vielleicht haben wir Zeit, auch darüber etwas zu sagen, weil ich möchte erstmal so den Rückgrat der ganzen Geschichte darstellen. Wenn die Aufmerksamkeit konzentriert ist, dann kann sie auch das Thema loslassen und bleibt zumindest für Augenblicke leer, das heißt empfangen. Wenn sie aber empfangen wird, Sie können sicher sein, das ist jetzt eine Vertrauensfrage, natürlich, aber ich sage mal so, Sie können sicher sein, dass da etwas kommt. Wenn die Assoziationen noch nicht sozusagen bereinigt sind, dann kommen Assoziationen. Wenn die Assoziationen bereinigt sind und dieser Prozess heißt in jeder spirituellen Tradition, unabhängig von Ort und Zeit, Reinigung. Wenn sie bereinigt sind, dann kam eine Intuition, das heißt ein neuer Gedanke, eine Problemlösung, ein neues Verständnis, ein neuer Einfall, heißt es, kommen. Reinigung heißt, zunächst heißt das, hat das so einen moralischen Beigeschmack, was ja auch stimmt, aber wenn man tiefer schaut, dann ist es Reinigung der Aufmerksamkeit oder des Bewusstseins von allen Formen, von allen Gewohnheiten, von allen Erinnerungen, von allem, was wir im Laufe unseres Lebens gesammelt haben. Also wenn man es ein bisschen negativ bezeichnet, wie ich es pflege, dann nennt man es der Kram. Ja, also was wir so mitschleppen. Ja, und auch die Begrifflichkeiten, die wir auch gelernt, gesammelt haben, bestehen vor einem Phänomen nicht ohne Begrifflichkeit, sondern wenn wir einem neuen Phänomen gegenüberstehen, dann werfen wir unser Begriffsnetz auf dieses Phänomen, versuchen es damit einzufangen. Das, die ganze Geschichte, also wer in der Philosophie bewandt ist, das ist Husserl. Er versucht, eine reine Phänomenologie zu machen, wo die Begriffe zumindest vorläufig irgendwo in Klammern gestellt werden, sodass der Mensch einem Phänomen gegenübersteht, wie ein Kind, das dieses Phänomen das erste Mal sieht, aber mit der Fähigkeit, neue Begriffe zu bilden. Das ist nicht eine gelungene Philosophie, aber das ist jetzt nicht unser Thema, warum das nicht so einfach geht. Aber jedenfalls war seine Intuition von Husserl, war, dass das ein Weg wäre, die eigentlich, ich interpretiere es jetzt, um die empfangende Aufmerksamkeit zu pflegen, damit in diese Bettlerhand, die leer ist, etwas gegeben wird. Sie haben auch nie einen Bettler gesehen, der schon hier Geld hat und so macht. Ja, sicherlich nicht. Wäre ein schlechter Bettler. Der kennt nicht sein Fachgebiet. Die Menschen nicht gern geben, wo schon etwas ist. Also jedenfalls konzentrierte Aufmerksamkeit, das ist ein Schritt, und diese konzentrierte Aufmerksamkeit, die kann sein ihr Thema eventuell loslassen und doch als leere, empfangende Aufmerksamkeit zumindest für Augenblicke bestehen. Vielleicht zeichne ich das auch auf die Tafel. Also, wenn wir... Ja, was soll ich nehmen? Also wenn wir uns auf ein Thema konzentrieren, dann wird das Thema bewusst. Das ist, was bewusst ist, das ist grün. Und damit wir dieses Thema halten, müssen wir einen Aufmerksamkeitsstrom erzeugen. Es genügt nicht, wenn ich es einmal denke. Dann nach einem Augenblick ist dieses Thema fort. Was es auch ist. Ein Vorstellungsbild, ein Gedanke, irgendetwas, vielleicht auch ein Wort, so dass wir hier auch einen Aufmerksamkeitsstrom notwendig haben, der aber nicht bewusst ist. Sondern was bewusst wird, das ist das Thema. So wie wir, wenn wir jetzt sehen, dann schauen, dann wird das Schauen nie bewusst, sondern das Endresultat, Ihr Gesicht, also das Gesicht Ihrer Nachbarin, Ihr Gesicht, das wird bewusst. Das Schauen, haben Sie das schon wahrgenommen? Das Schauen selbst, das. Man kann es noch eher das finden, diesen Punkt, wenn ich die verfängliche Frage stelle, ob Sie mir beschreiben könnten, wie Sie denken. Verstehen Sie das? Was tun Sie, wenn Sie denken? Das ist nicht so ganz weit hergeholte Sache, weil ich zum Beispiel haargenau beschreiben kann, was ich jetzt tue. Mit Verlaub, gut sein hier, ziehe ich diese Jacke aus, weil wird warm. Aber ich kann sagen, erst schlüpfe ich aus dem einen Ärmel heraus, dann von den anderen und so weiter. Das kann ich haargenau beschreiben. Ich kann aber nicht beschreiben, was ich tue, wenn ich denke. Können Sie es? Melden Sie sich bitte. Unverzüglich, weil, ja, was tun Sie?
Das ist wollen.
Ja, wollen, aber damit ist nicht gesagt, was Sie tun. Ja, also so, aber handwerklich.
Sie fangen mit dem linken Ärmel an.
Ja.
Ich fange mit dem Wollen an.
Ja gut, aber dann?
Dann weiß ich nicht, warum.
So weit bin ich auch gekommen, schon in meinem langen Leben, aber das ist auch Wollen. Passen Sie gut auf. Wenn ich sage, denken Sie, können Sie das? Oder ich sage, denken Sie nicht. Das ist noch verfänglicher. Kommt übrigens diese Szene bei, wie heißt der? Dürrenmatt, ja? Besuch der alten Dame. Wie sagt es, ihr 90. Gatte ist ein Sportler. Er sagt, Bobby, denke. Dann ihr 20. Mann, schon geschieht das alles auf der Bühne, ja, dieser Wechsellauf, der ist ein Wissenschaftler. Dann sagt sie, Robby, denke nicht immer. Das sind gute Ratschläge, aber eigentlich nicht sehr effektiv. Ja, wenn jemand hört, denke, dieses Wollen ist, wissen Sie, was das ist? Viel eher es geschehen lassen. Das. Ja. Ich gebe meinem Denken ein Thema und höflich fordere ich das Denken, bitte befasse dich damit. Ja, dann tut es oder nicht. Aber wie das geschieht, ich kann es nicht beschreiben. Ja. Warum? Weil das Denken selbst nicht bewusst wird, sondern das Gedachte. So wie das Sehen nicht bewusst wird, sondern das Gesehene. Ja. So wie das die Aufmerksamkeit nicht bewusst wird, sondern ihr Objekt. Viele Objekte werden bewusst. So wie das Licht, das äußere Licht, wenn wir es so nennen wollen, nicht sichtbar ist. Verstehen Sie? Nur wo etwas im Weg des Lichtes ist und das zurückspiegelt, das ist, wird gesehen. Ja, der Mond wird gesehen, weil er durch die Sonnenstrahlen zurückwirft. Aber wir sehen nicht die Wanderung der Sonnenstrahlen von der Sonne bis zum Mond. Der Weltraum ist dunkel, deswegen. Voll mit Licht. Ja, voll mit Licht. Wo etwas da ist, was das Licht erleuchten kann, das sehen wir. Unmittelbar. So ist es auch mit der Aufmerksamkeit. Mit dem Inneren, nicht übrigens, das ist die traditionelle Benennung, ein bisschen schöner als Aufmerksamkeit, aber wir sind halt prosaisch in unserer Zeit und wir nennen es Aufmerksamkeit. Früher nannte man das innere Licht und es gibt solche Traditionen. Gut, also wenn ich jetzt das so zeichne und diese Aufmerksamkeit durch Übung immer dicker wird, ja, also immer intensiver wird, dann kann sie für einen Augenblick verzichten auf das Thema und leer bestehen, was wir absichtlich nie hervorrufen können, wenn Sie sich vornehmen, ich möchte leere Aufmerksamkeit haben, versuchen Sie es bitte jetzt gerade, dann wissen Sie, was da passiert, wie Unkraut schießen die Assoziationen auf, und wenn Sie alle irgendwie mit einer nicht physischen, mit einem nicht physischen Schwamm so wegwischen könnten, was man nicht kann, dann wäre die Aufmerksamkeit immer noch voll mit dem Willen, ich möchte leere Aufmerksamkeit. Damit wäre es voll. Ja, andauernd. Es geht nicht. Das ist, und hier kommt der Trick des Meditierens, nämlich beim Meditieren machen wir genau das, was ich hier jetzt gezeichnet habe. Wir konzentrieren uns auf ein Thema, die technischen Einzelheiten erwähne ich jetzt zumindest nicht. Wir konzentrieren uns alle unsere Aufmerksamkeit, was wir auch haben. Wir sammeln es ein an der entferntesten Ecke der Welt. Dort haben wir auch noch eine Aufmerksamkeit. Ja? Wir haben eine Aufmerksamkeit in Neuseeland. Ja? Du hast auch eine Aufmerksamkeit in Neuseeland, ich auch. Aber wenn wir uns konzentrieren auf ein Thema, dann holen wir das zurück und alle Aufmerksamkeit auf einen Punkt. Ja, dann kann geschehen, dass diese Aufmerksamkeit einfach das Thema loslässt und leer bleibt. Das heißt, macht so. Nicht, wenn wir so neugierig sind, dann macht es so. Wenn wir meditieren, dann macht es zumindest so. Zumindest zwei leere Hände oder drei, je nach wie viel wir haben. Und das passiert jetzt im Meditieren und in diese leere Aufmerksamkeit kommt jetzt etwas, was halbwegs oder durchaus die Richtung, wohin wir gelangen, was kommt, wird bestimmt durch das Thema. Nicht das Thema selbst kommt noch einmal, sondern man könnte sagen, was hinter dem Thema als Fühlen, Wollen, wortloses Denken, in Worte nicht fassbare Erfahrung steckt. Also wo ich beschrieben habe, wie kommt ein Gedanke zustande? Ja, wir sind gelangen zum Fühlen, zum wortlosen Denken, aus dem die Worte gestaltet werden. Dann sind wir gelangen zum Fühlen, wo wir haargenau fühlen, ob ich das spreche, was ich will, oder meine Sprachorgane machen Fehler. Und dann kommen wir noch hinter dem zu einem Wollen, das mit diesem Wollen nichts zu tun hat, mit dem Muskelwollen nichts zu tun. Dieses Wollen hat nicht Objekte, das, sondern ist selber Inhalt, inhaltlich, intelligent. Dorthin gelangen wir durch diesen Prozess des Meditierens, hier wird die Aufmerksamkeit leer, macht so und jetzt kommt eine Erfahrung. Wenn wir Glück haben, nämlich, das ist das Geheimnis des Lebens, wie Sie wissen, man muss schön sein und Glück haben, dann ist alles in Ordnung. Und zu diesem Meditieren brauchen wir auch, ich sage mal Anführungszeichen Glück, weil nicht jeder Versuch zum Ergebnis führt. Das hängt wieder vom Fleiß ab, ja, wie viel wir geübt haben. Da ob jemand von 100 Meditationen 92 gelingen oder 3 gelingen, das ist ein Unterschied, aber immerhin ist das doch dieselbe Sache. Und wenn wir beginnen, dann sind wir froh, wenn aus 100, 200 Meditationen einer eine gelingt. Gelingt heißt, es kommt eine Erfahrung. Erfahrung. Ja. Erfahrung kann nicht erklärt werden, aber Sie verstehen es. Ich kann da nur so Beispiele geben, was ist Erfahrung, was ist keine Erfahrung. Zum Beispiel, wenn Sie Durst haben, ja, dann können zwei Sachen passieren. Sie stellen sich vor, dass Sie alkoholfreies Bier trinken oder Sie trinken wirklich etwas. Können Sie das unterscheiden? Ja. Ich nehme an, dass halbwegs gesunde Menschen das unterscheiden können, ob das nur eine Vorstellung ist oder ob sie wirklich etwas getrunken haben. Also das Letztere ist Erfahrung und das andere ist Nicht-Erfahrung. Und wenn wir im Meditieren eine Erfahrung haben, das ist mindestens so überzeugend, wie wenn wir wirklich etwas getrunken haben. Sie können das Getränk wählen. Es muss nicht alkoholfreies Bier sein. Es kann auch nicht alkoholfreies Bier sein. Und so weiter. Also, das Wichtige ist, Sie wissen, dass ich habe getrunken. Und ich habe es nicht bloß vorgestellt. Diesen Unterschied haben wir im Meditieren auch. Wenn wir nämlich, noch ein Punkt, wenn Sie wirklich getrunken haben, haben Sie da Zweifel? Selten. Selten. Wenn wir etwas erfahren, das heißt, bitte, nehmen Sie mich als Beispiel. Schauen Sie mich an. Ja? Sehen Sie mich? Jetzt, haben Sie Zweifel, dass Sie mich gesehen haben? Oder Sie können vielleicht denken, ich habe es nur vorgestellt. Ist nicht oft kommt das vor, um es milde auszudrücken, sondern Sie haben eine Erfahrung gemacht. Wenn Sie Erfahrung haben, zweifeln Sie nicht. Ja, das wollte ich nur demonstrieren, nicht dass ich da. Ja. Also jedenfalls, wenn die Meditation zu einer Erfahrung führt, kein Zweifel. Das heißt, wenn Sie Zweifel haben, war es keine Erfahrung. Das ist ein Kriterium. Es gibt noch ein Kriterium, das habe ich so unterwegs gelernt. Also unterwegs, was heißt, im letzten Jahrzehnt vielleicht gelernt. Nämlich, wenn einem etwas wirklich, eine Intuition kommt, dann ist es für mich überraschend. Das heißt, wenn ich nachdenke, habe ich das schon gedacht? Habe ich das irgendwo gelesen? Habe ich das in der letzten Predigt des Pfarrers gehört oder nicht? Das kann ich entscheiden. Und ich brauche es meistens nicht zu entscheiden, denn es überrascht mich. Es überrascht mich, was ich denke, was für eine Idee da kommt. Es ist überraschend. Verstehen Sie das? Haben Sie schon solche Überraschungen gehabt? Ja. Da kann man immer nachprüfen, woher kommt das? Hat das irgendeine Beziehung zum Gelesenen oder zum Gehörten? Aber meistens ist es so überraschend, dass man da gar nicht schauen muss. Das ist das zweite Kriterium. Es hat Erfahrungscharakter, kein Zweifel. Ja, und es hat diese überraschende Note, wo ich überrasche mich selbst. Es ist ein fantastischer, dass ich das kann. Ja, schon eine Sache für sich, aber es hat was. Und jetzt kommt dann die ganz schwierige Frage. Gut, also Aufmerksamkeit, Konzentriertheit, die Aufmerksamkeit, wenn sie sehr intensiv ist, kann leer werden. Für Augenblicke, jetzt wieder Fleißfrage, für mehrere Augenblicke, sagen wir für 10 Augenblicke, ich weiß nicht, wie lange das dauert, aber können schnell so blinken und blinzeln und dann können Sie zählen, 10-mal. Oder so kann leer werden und in diese leere Aufmerksamkeit kommt jetzt etwas. kann kommen etwas. Wieder Fleißfrage, haben wir die Assoziationen in der Reinigungsphase unseres Übungsweges wirklich bereinigt, alle den Kram weg für diese Übung jetzt, also nicht, dass wir für den Alltag vergessen, wie wir heißen, das wäre auch nicht so erwünscht, aber wenn wir im Meditieren sind, kümmern wir uns darum gar nicht. Ja, nicht, dass ich in der Meditation sage, ja, wie heiße ich denn? Ja, weil da fallen wir, da sind wir schon aus der Meditation heraus. Einfach, es ist sehr eigentümlich, was wir alles da erleben können. Nämlich, ich sage nur vielleicht eine Sache noch. Meistens ist unsere fühlende Aufmerksamkeit mit der Empfindung unserer Leiblichkeit verbunden. Das zeigt sich darin oder daran, dass wir uns dort fühlen, wo unsere Leiblichkeit ist. Ja, also zum Beispiel, Sie fühlen sich jetzt hier im Saal und zwar auf Ihrem Stuhl im Sitz, wo Sie sitzen. Stimmt das? Hat jemand andere Empfindungen? Und diese Aufmerksamkeit, diese Fühlende hauptsächlich, die sich sozusagen über den Leib ergießt, und deshalb fühlen wir uns dort, wo wir unseren Leib eben haben, diese Aufmerksamkeit wird in diesem Prozess aus der Leiblichkeit, ich sage mal das so bildhaft, aus der Leiblichkeit herausgezogen, sodass wir vergessen unsere Leiblichkeit. Vergessen. Man nennt das Selbstvergessen. Selbstvergessen geschieht in jeder Kunsterfahrung. Stellen Sie, im Theater, im Konzert, ja, da vergisst man den unbequemen Sitz, wo man ist, man vergisst den Kopfweh, die Sorgen von morgen, alles, was da, man ist ganz hingegeben, selbst vergessen, hingegeben an die Musik, in der Musik, man wird zur Musik, im Theater wird man teilhaftig der Handlung. Was dann dramatisch am Ende kommt, dass wir unsere Tränen auftrocknen müssen. Ganz irrational natürlich, weil wir wissen, dass sie nicht gestorben sind. Diese 5 da, das ist das Minimum bei Shakespeare. 5 Leichen am Ende der Bühne und wir bedauern und weinen oder Tränen zumindest. Wir wissen, dass die gleich zurückkommen, sich verbeugen. Und wir wissen, dass das Ganze eine Fiktion ist. Ja, außerdem haben wir das 5-mal schon gesehen. Eine Überraschung. Und trotzdem, im Selbstvergessen werden wir Julia und Romeo und alle die Personen, die auf der Bühne da erschienen sind. Ja, das ist Selbstvergessen. Das ist bei der Kunst sehr einfach, bei diesen Übungsthemen ist es gar nicht so einfach, weil die nicht so attraktiv sind. Ja? Also nicht so interessant oder attraktiv sind, aber wir vergessen diese Leiblichkeit, ja? Das heißt Selbstvergessen. Und hier kommt dann die ganz große Frage, wer vergisst wen bei diesem Selbstvergessen? Was ist denn das? Ja? Da kommt auf einmal zum Vorschein, dass dieses mich, ich nenne das mich oder sogar kosend Michlein, ja, dieses, ja, das ist vergessen, ja, das ist so weit vergessen, dass nicht einmal der Nachbar stört, der bei den Pianissimos oder bei den empfindlichsten Stellen im Theater sein Bonbon beginnt zu schälen. Das ist ja herrlich. Ja? Auch das stört mich, wenn ich ganz hingegeben bin. Ich muss das Ihnen erzählen. Ich war ungefähr vor einem Jahr in New York im Theater. Und bevor das Stück begann, heißt es im Lautsprecher, bitte schalten Sie jetzt Ihre Handys aus und wenn Sie Bonbons haben zu schälen, machen Sie es jetzt. Großartig. Ja, also das, so, die kennen ihre Leute. Ja, das, Ja? Übrigens war das einzige Gute an diesem Abend. Ja, das war nicht interessant, alles andere, aber das. Also, selbst vergessen heißt, dieses Nichtlein wird vergessen. Ja, und wer bleibt da? Denn Sie haben alle die Erfahrung, nehme ich an, je mehr Sie im Selbstvergessen sind, im Theater oder im Konzert, oder auch bei, wenn Sie in der Bildergalerie sind und sich vertiefen in ein Bild, Sie steigen ins Bild ein, sozusagen, identifizieren sich mit dem Bild, mit den Personen, mit der Handlung, mit der Musik, dann ist doch ein Zeuge dabei und das können Sie dadurch erfahren, dass Sie im Nachhinein umso besser berichten können, was Sie im Selbstvergessen erlebt haben, je mehr das Selbstvergessen war. Da ist ein anderer Zeuge dabei. Und dieser Zeuge hat einen Namen. In verschiedenen Traditionen hat er verschiedene Namen. In der anthroposophischen Tradition heißt es das wahre Ich, die Ich-Bin-Erfahrung. Es heißt das höhere Ich, es heißt das höhere Selbst. Ganz, weil Steiner sehr so freigebig war mit der Wortwahl, das milde zu sagen, deshalb hat es durchaus verschiedene Namen, aber wir können immer verstehen, worum es geht.